Reno and Work, dein Podcast mit Karriereboost.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge Wino und Work. Heute mit der wunderbaren Business-Coachin und Personal-Coachin Isa Grütering. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Unsere Sommerpause hat zwangsweise etwas länger gedauert. Wem schon mal die Kristalle in den Ohren durcheinander geraten sind, der wird wissen, wovon ich spreche. Das ist gar keine witzige Sache. Ich hatte noch nie davon gehört vorher. Aber jetzt sind wir wieder hier. Mein Name ist Denise Rosenbauer, Head of Marketing bei Search Talent, mit meinem wunderbaren Chef.
Ja, vielen Dank für die Überleitung. Mein Name ist Marc Altmaier, ich bin CEO von Search Talent. Ich freue mich natürlich, dass Denise wieder gesund und wohlbehalten bei uns ist. Wir haben ja heute eine besondere Konstellation. Und zwar, für mich ist es heute ein Überraschungsgast. Weil ich bin tatsächlich vorher nicht abgeholt worden, wen wir heute hier sitzen haben. Und von der Seite, Isa, freue ich mich natürlich, dich kennenzulernen und bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Und vielleicht starten wir auch damit direkt. Jetzt brauche ich gar nicht zu sagen, wenn wir uns treffen würden, sondern wir haben uns jetzt quasi zum ersten Mal getroffen. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ja, ich bin... Wie Denise eben schon sagte, ich bin systemischer Business- und Personal Coach. Das bin ich auch erst seit ein paar Jahren, also so seit circa 4 Jahren. Davor habe ich ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Also ich habe unter anderem in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, in mehreren Werbeagenturen, ich habe in Verlagen gearbeitet, ich war fest angestellt in diversen Bereichen, meistens im Marketing, und habe mich vor ein bisschen mehr als 10 Jahren selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin seit mehr als 10 Jahren selbstständig. Ich habe damals habe ich einen Blog gegründet. Den habe ich 10 Jahre lang gemacht, zusammen mit anderen Leuten, mit einem Team. Ich habe auch 2 Bücher geschrieben. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Verein gegründet. Wir haben letztes Jahr eine Verfassungsbeschwerde lanciert und habe noch 3 Kinder und einen Mann und wohne in Berlin.
Okay, auf ganz viele Sachen müssen wir jetzt gleich noch mal tiefer eingehen. Unsere Zuschauer wollen natürlich wissen, wie heißen die Bücher, die du geschrieben hast?
Die Bücher. Das erste Buch, das habe ich 2013 rausgebracht. Das habe ich zusammen mit Caroline Rosales geschrieben. Das heißt, Mama muss die Welt retten, wie man vom Wickeltisch aus Karriere macht. Und zwar haben wir damals das deshalb geschrieben, weil wir das Gefühl hatten, wir kamen aus einer Festanstellung und haben uns selbstständig gemacht, aber wir hatten keinen Fahrplan. Es gab sowas für irgendwelche krassen Businessleute und es gab alle möglichen Bücher auch für Mütter, aber es gab keinen Wegweiser, wie man sich als Mutter selbstständig machen kann. Und da haben wir gedacht, okay, wir schreiben das jetzt einfach. Und das ist sozusagen gespickt mit ganz vielen Geschichten von Menschen, die das geschafft haben, von ganz tollen Frauen, die das gemacht haben, und ergänzt durch wirklich praktische Tipps und Tools, wie man das auch erreichen kann. Ja, und das zweite Buch, das war eigentlich ein Zufallsbuch. Da hat mich ein Verlag angeschrieben, der Emons Verlag, ob ich nicht einen Reiseführer machen möchte zu Berlin. Und zwar gibt es die Serie 111 Orte, die man gesehen haben muss. Mhm. Und da habe ich zusammen auch mit einer anderen Redakteurin und mit einer Fotografin haben wir quasi den ersten Kinderband geschrieben damals, oder vor ein paar Jahren war das, gar nicht so lange her, 2017, 18. 111 Orte in Berlin, mit Kindern in Berlin, die man gesehen haben muss. Das ist ein sehr langer Titel.
Und das stimmt, aber ich habe ihn ja auch stehen.
Ja, und dieses Buch gibt es jetzt seit 2018 und läuft.
Magst du mir als Papa mal einen Highlight-Tipp geben für Berlin mit Kindern?
Ein Highlight-Tipp für Berlin auslassen. Also da drin sind ja 111 Highlights plus nochmal 111 Tipps. Zu jedem Highlight gibt es nochmal einen Tipp. Das heißt, es sind eigentlich 222 Tipps. Mein Highlight, also es gibt natürlich so die ganz klassischen Sachen, sowas wie Fernsehturm und so, geht immer ganz gut. Aber es gibt ein ganz schönes kleines Theater in Charlottenburg. Und das ist, fand ich immer ganz, ganz toll, so ein kleines Mini-Theater. Oder Was gibt es denn noch als Highlight? Oh, das ist so schwierig, weil es sind so viele Sachen. Und es gibt auch die, was die Kinder immer ganz toll finden, es gibt im Gesundbrunnen gibt es die längste Rolltreppe Berlins. Das ist so für Kinder total cool. Die geht ganz tief nach unten und dann kann man auch wieder ganz lang nach oben fahren.
Oh, das klingt nach einem Highlight, auch für mich tatsächlich. Also von der Seite, das Wochenendprogramm steht, glaube ich.
Marc fährt gerne Rolltreppe am Wochenende. Ja, was wir noch gar nicht gemacht haben, worum es ja hauptsächlich in unserem Podcast geht. Nein, Spaß. Isa war als Gast so freundlich und hat uns einen Wein mitgebracht.
Was hast du uns denn mitgebracht heute?
Ich habe ein Rosé mitgebracht. Und ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich bin jetzt gar nicht so die große Weinkennerin. Ich habe jetzt einfach mal so ins Regal gegriffen und gedacht, Hauptsache Rosé. Also ich bin auf jeden Fall ein Rosé-Freund. Ich bin nicht so... Ich bin weg vom Rotwein, habe ich festgestellt, wahrscheinlich das Alter. Irgendwann verträgt man das nicht mehr so gut. Oder, keine Ahnung, ist dann irgendwie zu schwer und irgendwie zu viel. Und ich bin, also aktuell trinke ich eher Rosé.
Wollen wir anstoßen?
Ja, gerne.
Ich trinke ja alles an Wein.
So, dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Doch, schmeckt sehr gut. Also der Griff ins Regal war nicht verkehrt, würde ich sagen.
Wenn die Wolken draußen anders aussehen, könnte auch fast Sommer sein.
Ja, hat immer so was Sommerliches, ne, Rosi? So was Spritziges.
Total. Und Isa, um noch mal auf deine Karriere quasi zurückzukommen. Du bist ja noch ziemlich jung. Hast unglaublich viel gemacht.
Naja, ich bin 47.
Was?
Ziemlich jung ist auch gut.
Oh, echt?
Also ich fühle mich ziemlich jung.
Ja, du siehst auch wahnsinnig jung aus. Und 47 ist ja jetzt, oh, Entschuldigung, aber wir sagen mal, ist noch jung. Hattest du in deinem Leben so ein konkretes Ziel vor Augen? Hattest du mal irgendwie das Gefühl, ich will das und das werden? Oder war für dich immer so, der Weg ist das Ziel?
Da würde ich eher sagen, wahrscheinlich war es dann eher, der Weg ist das Ziel. Ich habe neulich lustigerweise beim Aufräumen bei meinen Eltern habe ich einen Zettel gefunden. Das war von 1986, schon sehr lange her, daher auch so jung bin ich nicht mehr. Da war ich 10 und das war sowas wie eine Deutscharbeit oder sowas. Und das, der Titel war, wie stelle ich mir das Jahr 2020 vor? Und da stand drin, als erster Satz, also ich war 10 damals, stand drin, darf ich meinen Beruf vorstellen, Schlagersängerin. Hat sich nicht erfüllt, aber fand ich total witzig. Weil das andere war dann so ein bisschen spießig, so von wegen, ist aber das andere ist dann tatsächlich auch so ein bisschen eingetroffen mit Haus und Garten und 2 bis 3 Kindern und Mann und so. Also das war dann, dachte ich so, okay, klingt jetzt so ein bisschen, naja, nicht ganz so aufregend, aber ja, von daher... Also dieser Punkt ist auf jeden Fall nicht ganz eingetroffen, wobei ich gerade so aus Coach-Sicht würde ich ja sagen, es trifft dann, kommt dann schon alles irgendwo wieder zutage, was man sich als Kind auch so vorstellt und wie man sich sein Leben so vorstellt. Dieses Thema Schlagersängerin ist bei mir zumindest, also ich singe ja seit Jahren irgendwie im Chor, wobei wir überhaupt, ich bin gar nicht so im Schlagerchor, ich bin eher wirklich in einem echten klassischen Chor. Also wir singen Brahms und Bach und Mendelssohn und sowas. Also es ist so das Gegenteil von Schlager. Aber zumindest singe ich.
Aber ich glaube, für die Schlagerkarriere ist es nie zu spät. Das kann man ja gut auch bis ins hohe Alter betreiben. Von der Seite, wir hatten ja nun jetzt gerade auch Nash aus dem Musikbusiness bei uns zu Gast. Nash, falls du noch zuhörst, wir haben hier einen potenziellen zukünftigen Schlagerstar. Also von der Seite... Musst du vielleicht dein Portfolio deines Labels noch mehr erweitern?
Das ist nett. Aber wie bist du denn zum Coachen gekommen?
Das war tatsächlich ein sehr langer Weg. Also ich habe ursprünglich, tatsächlich hatte ich mal geplant, Psychologie zu studieren. Dann ist es aber bei mir so gewesen, als ich 13 war, war die Wende. Ich bin ja im Osten groß geworden. Das heißt, da ist dann plötzlich alles ganz anders gewesen. Also das heißt so diese, da ist das alles so ein bisschen, also ursprünglich wollte ich dann auch, also ich bin so systemmäßig, waren meine Eltern jetzt nicht so nah an dem System dran, dass ich jetzt so ganz einfach hätte Abitur machen können, studieren können. Von daher hatte ich sowieso schon geplant, ich mache jetzt eine Ausbildung und dann nebenbei irgendwie Abitur und dann gucke ich mal, was ich da so mache. Dann kam die Wende, dann ist alles ganz anders gewesen. Dann bin ich erstmal ins Gymnasium und habe dann tatsächlich auch ein Schuljahr in den USA gemacht, in der 11. Klasse, also nach der 12. Klasse. Bin dann wiedergekommen und habe für mich beschlossen, ich war jetzt 12 Jahre in der Schule, das war's jetzt, das reicht. Ich höre jetzt auf. was meine Eltern gar nicht so toll fanden. Deswegen ging es erstmal so ein bisschen hin und her. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt einfach nicht hier, ich gehe jetzt nochmal ins Ausland und bin dann nach Frankreich gegangen. War dann Au-pair in Frankreich, obwohl ich natürlich in der Schule, ich hatte gar kein Französisch, ich war ja im Osten, also wir hatten Englisch, also Russisch und dann Englisch ein bisschen. Und habe gedacht, so, ey, ich mache das jetzt einfach, ist mir alles egal, ich war gerade in den USA, ich gehe jetzt nach Frankreich. Habe ich dann auch gemacht da und dann bin ich wiedergekommen und hatte immer noch kein Abitur und habe dann beschlossen, dann gab es irgendwie so plötzlich auch so bei uns dann so, in Halle war ich dann, gab es auch so private Schulen, die dann so entstanden sind und dann habe ich da so eine war ich in so einer Wirtschaftsschule für 3 Jahre, heute würde man wahrscheinlich sagen Bachelor, und habe das gemacht, das war so eine Ausbildung auch mit Englisch und Französisch und International und sowas und Dann war das für mich sozusagen dieses ganze Schulausbildungsthema erstmal so durch und dann bin ich nach Hamburg gegangen und hatte aber eigentlich immer im Hinterkopf, ich wollte ja eigentlich auch mal Psychologie studieren. Das war eigentlich so ein bisschen immer so hinten drin, konnte ich aber dann ja nicht, weil ich ja gar kein richtiges Abitur hatte und dann war das ja alles so ein bisschen, also hat sich das so verflüchtigt. Dann habe ich mit dem ersten Kind in der Elternzeit, fand ich mega langweilig, so ein bisschen die Elternzeit. Es war so ein bisschen so, man sitzt da mit dem Baby und alles schön und so. Aber das war so ein bisschen, ich muss irgendwie jetzt noch was machen. Und habe dann an der Fernuni Hagen, musste ich nochmal so eine Prüfung machen, weil ich ja kein Abitur hatte. Und habe dann diese Bestätigung bekommen, dass ich quasi Abitur habe und studieren darf. Und habe da angefangen, Psychologie zu studieren. Das habe ich dann 2 Semester gemacht. Das fand ich dann so ein bisschen trocken, so mit Statistik und so. Und mit Fernstudium, das war auch damals noch alles gar nicht so, das war vor 14 Jahren ungefähr, da war das schon alles so online, aber es war noch nicht so richtig geil. Es war irgendwie so halb. Dann habe ich ja auch den Blog gegründet und habe gesagt, okay, dann irgendwann später ein Buch geschrieben und so. Und dann habe ich das alles so wieder, ist so ein bisschen versandet. Und irgendwann habe ich dann, als ich irgendwann nicht mehr wusste, was ich mit dem Blog mit Hauptstadtmutti machen sollte, habe ich ein Coaching gemacht. Und habe dann während des Coachings festgestellt, das ist eigentlich das, was ich machen wollte. Das hat alles irgendwie was damit zu tun und irgendwie brauchte ich auch meinen ganzen Weg, auch diesen ganzen Berufsweg. Und habe dann festgestellt, ich brauche jetzt noch kein Psychologiestudium, ich mache einfach eine Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht an der Coaching-Akademie Berlin. Eine sehr schöne Ausbildung, sehr fundiert. Man kriegt einen ganzen Werkzeugkoffer an Methoden und Instrumenten mit. Und ja, dann habe ich sozusagen meine ganzen Berufserfahrungen, Lebenserfahrungen zusammengenommen plus die Ausbildung und habe dann als Coach angefangen zu arbeiten.
Super, super spannend. Für mich so die Frage, ich meine, du bringst wahnsinnig viel Energie hier rein. Das merkt man direkt. Du wirkst sehr, sehr tough. Wie war das denn? Du hast ja viele Stationen gerade aufgezählt und eine super spannende, abwechslungsreiche Vita. Hast du dich da alleine durchgekämpft? Gab es Personen, Mentoren, die dich unterstützt haben, an die Hand genommen haben? Hast du Personen, wo du sagst, das hat mir wahnsinnig geholfen auf dem Weg?
Es gab immer wieder Personen, auf jeden Fall. Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, war natürlich auch mein Elternhaus. Also meine Eltern, die haben beide gearbeitet, meine Mutter auch Vollzeit. Das war völlig klar, dass Menschen, auch Frauen im Grunde, arbeiten. Das war so dieses Grundsätzliche, was sozusagen da war, was auch in unserer ganzen Familie so war. Also ich bin ja im Osten groß geworden, gab es das gar nicht, dass Menschen irgendwie Hausfrauen waren oder sowas. Das war schon mal völlig klar und auch so dieser Blick nach draußen. Also wir haben zum Beispiel auch, als ich Kind war, ich habe die ersten 3 Jahre meines Lebens im Ausland gelebt, was ja ungewöhnlich war für Ostdeutschland, weil man ja eigentlich nicht rauskam, aber das kann man bei meinen Eltern auch so über Umwege geschafft, ohne jemals irgendwie in irgendwelchen Parteien gewesen zu sein. Also da war immer schon dieser Blick nach außen und dieses Offene, das wurde mir im Grunde mitgegeben schon als Kind von der Familie, von diesen ganzen Umständen, den ganzen Hintergründen, auch wenn man jetzt die längere Familie sich anguckt. Das war auf jeden Fall schon da und dann, ich denke, es gab immer wieder einzelne Menschen. Ich würde jetzt nicht sagen, es gab dann die Mentorin oder den Mentor. Es gab immer wieder auf jeder Station oder in jeder Arbeitsstation gab es immer wieder Menschen, die mich irgendwo mit hingenommen haben oder die mir was gezeigt haben. Das ist auch jetzt immer noch so. Also jetzt immer, ich sehe immer noch, dass Menschen um mich rum sind oder Menschen auftauchen, wo ich merke, okay, das ist wieder was, da kann ich da wieder was mitnehmen. Auch zum Beispiel mit der Selbstständigkeit, dass ich dann gemerkt habe, okay, es sind Menschen um mich rum. Das kam jetzt nicht aus meinem Elternhaus, sind Menschen um mich rum, die sind selbstständig und die machen das einfach so. Das probiere ich jetzt auch einfach mal aus.
Es klingt ja auch so ein bisschen, wenn du es erzählst, so als wäre vom Fluss her, hätte mal alles funktioniert, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Erfahrungsgemäß ist es ja meistens nicht so. Was waren denn Themen, wo du sagst, da bin ich vielleicht auch mal gescheitert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da bin ich, war plötzlich die Wand da oder dann muss ich eine andere Abzweigung nehmen oder da ist der Weg nicht so vorangeschritten, wie ich das wollte.
Ja, es klingt immer so, ne? Es klingt immer so nett, wenn man so zum Nachhinein dann so nach hinten guckt und so, ach so schön, alles läuft so und fließt. Also ich weiß, das Erste, was ich ziemlich hart fand, war, ich war in Hamburg, das war so mein zweiter Job und da war ich in einer Werbeagentur und das war, die ist relativ schnell, das waren so die 2000er Jahre, so 1999, 2000. Und da sind die Werbeagenturen gewachsen, weil dann plötzlich kam Online, Internet und dann ist das so, dann ist diese Agentur, das waren erst 30 Leute und plötzlich waren es 150. Und das war ein totaler Rausch. Man war dann so drin und hat dann Tag und Nacht gearbeitet und hat mit irgendwelchen Internetseiten gebaut und sowas. Und dann kam ja dieser große Crash und dann sind die plötzlich, dann ist das alles wieder zusammengebrochen. Und da weiß ich noch, bei uns wurden, der Agentur wurden 80 Leute entlassen. Und da war ich natürlich, ich war super jung, hatte keine Familie, gar nichts. Und da war ich dann mit dabei. Und das fand ich ziemlich hart damals. War so richtig so, okay, es gibt es tatsächlich, dass Menschen einfach so entlassen werden. Und dann ist man da plötzlich draußen aus einem System, wo man eigentlich 100% oder 150% drin war, ist man plötzlich weg. Mhm. Das fand ich schon hart. Das war, ja, das war so das erste Mal, wo ich dachte so, okay, man muss jetzt einfach, ich muss jetzt irgendwie anders abbiegen. Ich muss irgendwo anders hin.
Und hast du da was rausgezogen?
Ich habe für mich rausgezogen, dass es im Endeffekt, also damals war das schon schlimm, ich fand das schon schlimm, das war so auch so egomäßig. Mhm, man ist dann so, man denkt, man ist ganz vorn dabei und plötzlich ist man so ganz weit hinten. Mhm. Und ich habe dann auch damit gespielt so ein bisschen. Ich weiß noch, ich bin dann manchmal so bei irgendwelchen, war ich dann auf irgendwelchen Partys und so, wenn Leute gefragt haben, und was machst du so? Dann habe ich dann gesagt, ich bin arbeitslos, um das einfach so zu testen. Und habe dann gemerkt, wie das so shocking, wenn Leute dann so nicht damit umgehen können. Und fand das auch interessant, habe gedacht so, okay, so gehen halt Menschen mit sowas um. Und habe dann für mich im Nachhinein dann so gemerkt, es ist nicht so schlimm, es passiert einfach. Es ist gar nicht so dramatisch.
Aber in dem Moment, wie hast du dich da rausgezogen aus diesem Dip? Also wie motiviert man sich in dem Moment selber?
Wie motiviert man sich selber? Ist eine gute Frage. Indem man einfach weitermacht. Also ich habe einfach weitergemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt, ich mache jetzt weiter, ich gucke jetzt mal hier, was habe ich eigentlich alles? Ich hatte damals noch nebenbei eine Ausbildung gemacht zum Multimedia-Producer am SAE College und gedacht, okay, ich kann auch selber Webseiten bauen, habe dann angefangen für kleine Leute oder für kleine Unternehmen Webseiten zu bauen und habe dann einfach so mich mal kurzzeitig selbstständig gemacht und bin dann irgendwann wieder in ein Unternehmen reingegangen. Aber ich habe mich im Grunde in der Zwischenzeit habe ich selbstständig gearbeitet.
Ja, jetzt sind wir ja alle in den 40ern hier, wie wir schon festgestellt haben. Das heißt, wir kennen ja auch noch den Arbeitsmarkt oder das Business, wo es sehr, sehr eingeschränkt war, wo du im Endeffekt so deine 3-4 Standard-Ausbildungsberufe, Studiengänge hattest, wo dann im Endeffekt auch das, was die Eltern auf dem Schirm hatten, an Berufen an einer Hand abzählbar war. Jetzt sind wir ja heute in einem Markt unterwegs, wo eigentlich die Tür offen steht. Ne? Es gibt unzählige Berufe, es gibt Berufsfelder, die wir vor 10 Jahren uns gar nicht erdacht hätten. Und was würdest du denn heute jungen Menschen auf den Weg geben, um zu sagen, in dieser Vielfalt und diesem Überangebot eigentlich, für sich den richtigen Weg zu finden, also eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wo mache ich meine ersten Steps?
Ich würde vor allem sagen, es gibt gar nicht den richtigen oder falschen Weg. Ich würde einfach sagen, geh einfach erstmal los und schau dich um und guck, was es da so alles gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Und was ich selber, also ich mache ja selber auch Coaching mit sehr jungen Leuten, also mit Leuten, die so um die 18 sind, die nicht wissen, was sie machen und wo die nicht so richtig klar für sich entscheiden können, wo will ich eigentlich jetzt hingehen. Und da lohnt es sich wirklich auch nochmal zu gucken, wo komme ich her, was bringe ich so mit, was sind so was sind so meine Stärken, Ressourcen, woraus kann ich so schöpfen, was ist auch wirklich das, was ich als Kind zum Beispiel gerne gemacht habe und was sagen vielleicht auch andere Leute, was ich so für ein Typ bin, für einen Menschentypen, was kann ich so machen. Wirklich da mal genau reingucken und gucken so, was ist es, was ich alles mitbringe, um dann so rauszufiltern schon mal, okay, das sind die Eigenschaften, die passen ganz gut zu dem und dem Berufsfeld. Und dann kann man wirklich da mal reingehen und ein paar Tage da verbringen und manchmal auch vielleicht nur einen Tag oder eine Woche oder sowas oder längeres Praktikum machen, um zu schauen, passe ich dahin, ist es das, was mir gerade Spaß macht. Und ich würde vor allem auch raten, dass man jetzt man entscheidet sich nicht für die nächsten 20 Jahre. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil das ist manchmal auch noch bei Menschen im Kopf. Also gerade wenn man sich irgendwo bewirbt als junger Mensch, sitzen da manchmal immer noch Menschen, die denken, man müsste sich für sein Leben jetzt entscheiden. Und das finde ich, das muss man ganz aus dem Kopf rauskriegen, weil man kann auch nach 5 Jahren sagen, so, ich mache jetzt was anderes.
Ich finde nicht nur das, sondern ich dachte wirklich nach dem Abitur, ich muss jetzt was studieren und das, was ich studiert habe, in dem Bereich muss ich mein Leben lang arbeiten. Und das sich davon zu befreien, finde ich, ist super wichtig, um seinen Weg zu finden. Isa, du warst ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Inspiration für mich, um selber eine Ausbildung zu machen zum systemischen Coach.
Aber ich mir schon fast gedacht, das finde ich ganz schön.
Und ja, ich finde es total witzig, weil ich habe mir damals, glaube ich, nicht komplett durchgelesen, was auf deiner Webseite steht, als ich dich quasi als meine Coachin ausgewählt habe. Und jetzt in der Vorbereitung für den Podcast habe ich gesehen, dass du auf deiner Webseite stehen hast, dass du ein Faible quasi für nicht ganz straight Lebensläufe hast. Und ich fand es so witzig, weil es trifft ja wahnsinnig auf mich zu und es trifft auch sehr auf unseren Podcast zu, ne? Und das fand ich irgendwie ganz schön, ja, dass das so passend war und genau, dass du mich inspiriert hast. Und ich war damals in einer Situation, glaube ich, dass ich kann mich noch dran erinnern, und wir haben es war zu Corona-Zeiten, wir konnten uns nur online sehen, und ich hatte so verschiedene Glaubenssätze, und ich hatte irgendwie 3 Jobangebote und wusste nicht, welchen ich nehmen sollte. Und du hast mir wirklich das mitgegeben. Also erstmal, du hast auf meine Körperhaltung geachtet, hast gesagt, hey Denise, guck mal, wenn du über den Job sprichst, deine Körperhaltung geht gar nicht. Du bist total angespannt und hast die Hände zu Fäusten, und darauf zu achten. Und nachdem du mich gecoacht hattest, hatte irgendwie, glaube ich, so eine, ich muss jetzt total dankbar sein, dass ich 3 Jobangebote direkt habe, und davon muss ich einen nehmen. Dem war gar nicht so. Ich habe am Ende keinen genommen, weil ich bei keinem klopfte mein Herz. Ich bin ja dann zu Search Talent gegangen. Ja, kannst dich mal freuen.
Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich mich mit bedanken muss.
Genau, ich habe ja tatsächlich dann wirklich darauf gehört, was mein Herz mir sagt, und du hast mir einfach wirklich mitgegeben, man muss wirklich auf sein Herz hören und nicht denken, nur weil ich jetzt da 3 Angebote habe, muss ich jetzt 1 davon nehmen. Und ja, das war wirklich sehr schön, ich habe wirklich sehr viel mitgenommen und habe danach ja dann auch eine Ausbildung gemacht. Und was ich von dir wissen würde, fühlst du dich jetzt angekommen?
Also momentan auf jeden Fall. Also mir macht das richtig Spaß. Ich finde das richtig gut, so Leute zu inspirieren oder irgendwie so ein bisschen weiterzubringen, beziehungsweise nicht zu weiterzubringen, sondern eher zu begleiten auf ihrem eigenen Weg. Das ist schon sehr spannend. Ich finde es vor allem auch spannend, weil ich war ja vorher, habe ich ja wirklich lange Zeit in der Beratung gearbeitet und habe einfach Menschen beraten, habe denen Tipps gegeben, habe überhaupt beraten, war beratend tätig. Und im Coaching ist das ja im Grunde das Gegenteil. Man zieht sich ja raus, man nimmt ja sich komplett, man nimmt ja eine neutrale Person oder eine neutrale Position ein und lässt die KlientInnen einfach selber die Lösung finden. Und das finde ich super spannend, auch für mich jetzt persönlich, dass ich denke so, wow, ich habe irgendwie so viel Zeit damit verbracht, so aus mir so Sachen rauszugeben und Menschen das irgendwie so zu geben. Man muss das gar nicht. Man kann einfach sich zurücklehnen und gucken, dass die richtigen Fragen stellen und gucken, dass die Menschen selber drauf kommen. Das ist sehr, sehr spannend. Und da würde ich schon sagen, so momentan fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr angekommen da. Es macht sehr viel Spaß.
Schön. Ich würde gerne einmal an der Stelle mal ganz kurz das Thema Coaching aufgreifen, weil ich habe ja so einen schönen Notizzettel hier liegen und da steht ganz dick drauf, lieber Marc, bitte auf jeden Fall das Thema Coaching für Geflüchtete ansprechen. Und finde ich sehr, sehr spannend, weil ich das vorher noch nie in der Konstellation gehört habe. Was verbirgt sich dahinter?
Also ich arbeite seit ein paar Jahren jetzt auch, also seit ich eigentlich auch Coach bin, arbeite ich mit Beginnerluft zusammen. Beginnerluft ist ein Unternehmen, die haben sich spezialisiert auf Coaching für Geflüchtete beziehungsweise für Menschen mit Migrationshintergrund, die auf irgendeine Art und Weise nach Deutschland gekommen sind und nicht so richtig in den Arbeitsmarkt reinkommen. Und ja, mit denen arbeite ich zusammen und das ist super spannend, weil, oder sehr interessant auch, man lernt da sehr viel dazu, auch wie auch von staatlicher Seite manchmal so mit Menschen umgegangen wird, die nach Deutschland kommen, wie unterschiedlich das auch ist und wie schwer das auch ist, da überhaupt den richtigen Weg zu finden. Auch sei es so, weiß ich nicht, geht ja manchmal geht es auch einfach nur um Formulare ausfüllen und sowas. Und das ist manchmal mehr oder weniger erfolgreich. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem. Die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich, alle Menschen sind ja unterschiedlich. Und manchmal denkt man so, oh wow, es hat total gut geklappt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit einem jungen Mann gearbeitet aus Syrien, der hatte schon mal studiert, 2 Semester in Damaskus, ist dann nach Deutschland gekommen, aufgrund seiner bestimmter Fächer, die er im Abiturzeugnis drin stehen hatte, wurde sein Abitur aber nicht anerkannt. Das heißt, er hat in Deutschland nur einen 10. Klasse Abschluss anerkannt bekommen. Egal, was er da studiert hat, hat überhaupt nicht gezählt. Und deswegen ist er komplett einmal runtergerutscht, aus dem System rausgerutscht und hat dann erstmal so irgendwo gearbeitet. Der war super klug. Und dann habe ich mit dem, haben wir sozusagen lange daran gearbeitet, was kann es eigentlich sein? Wie kann er denn jetzt da irgendwo wieder reinkommen? Und am Ende haben wir einen Ausbildungsplatz gefunden. Der war ja relativ jung, der war erst Anfang 20. Und wir haben dann einen Ausbildungsplatz gefunden in einem sehr großen Unternehmen. Mhm. Und das war super gut. Das war für ihn. Also er fühlt sich auch, hat mir gerade geschrieben, fühlt sich total wohl und ist total happy. Also und das ist aber, habe ich auch gemerkt, es braucht wirklich Menschen. Man braucht wirklich Menschen, die aus dem Ausland kommen, einfach begleiten, weil es ist nicht so einfach, irgendwo reinzurutschen.
Nee, das glaube ich. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, wie toll. Aber kommen die Sachen auf dich zu oder suchst du dir das immer? Weil ich habe gedacht, Coaching für Geflüchtete, ich finde es super toll, aber ich wäre nie drauf gekommen. Mhm. Kommen die Sachen zu dir?
Also viele Sachen, muss ich auch sagen, so in den letzten Jahren sind wirklich auf mich zugekommen. Also ich achte auch so ein bisschen darauf, dass ich, weil ich habe für mich auch gemerkt, ich kann da mit einer anderen Energie reingehen, wenn ich auf Sachen reagiere, die auf mich zukommen, als wenn ich jetzt anfange, Kaltakquise und mich überall irgendwo bewerbe oder sowas mache. Das funktioniert bei mir nicht so richtig gut. Also es funktioniert eher umgedreht, dass Leute mich ansprechen und sagen, sag mal, hättest du nicht Lust, das und das zu machen? Und ich dann für mich merke, okay, das ist jetzt da klopft mein Herz, da gehe ich irgendwie rein. Das ist auf jeden Fall so. Es ist eher, das funktioniert bei mir besser, habe ich festgestellt, über die Jahre.
Und du setzt dich ja, also du stehst ja für Diversität und Feminismus und hat es einen Grund? Also gab es Situationen in deinem Leben, vielleicht in deiner früheren Karriere, was dich dazu gebracht hat?
Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Ich hab auch für mich festgestellt, ich hab mir jetzt geguckt, so wer sind eigentlich so meine KlientInnen, die so zu mir kommen, was sind das für Leute, und habe festgestellt insgesamt, dass über 80% sind auf jeden Fall Menschen mit Migrationshintergrund oder Ostdeutsch. Was sicherlich kommt natürlich daher, dass ich selber aus dem Osten bin, denke ich mal, dass ich dann eher auch Menschen begleite oder Menschen dann sich zu mir gezogen fühlen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, also die sogenannte vielleicht eine Transformationserfahrung haben, die aus Gesellschaften kommen oder aus Ländern kommen, die es vielleicht so nicht mehr gibt, die nicht mehr so verfügbar sind. Das ist so meine Interpretation, ne, zu dem Ganzen. Und da denke ich natürlich, es hat was damit zu tun, dass ich damit auch im gewissen Sinne umgehen kann, weil als Ostdeutsche ist es natürlich so, dass man auf eine gewisse Art Diskriminierungserfahrungen hat.
Okay.
Ich habe ja auch in Westdeutschland gelebt, daher, ja, da gibt es ganz viele Kleinigkeiten. Also gibt es immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ich hatte lustigerweise diesen Sommer ein Erlebnis. Waren wir mit ganz vielen Leuten im Urlaub in Frankreich. Es waren eigentlich hauptsächlich westdeutsche Leute, eine ganze Gruppe. Und da sind dann auch so ein paar Ostwitze gefallen. Und da hat sich tatsächlich einer bei mir am nächsten Tag entschuldigt. Und das fand ich super spannend, weil ich das noch nie so erlebt habe. Habe gedacht so, okay, jetzt ist das Bewusstsein auch langsam mal so da, dass es da in die Richtung auch so Sachen gibt. Von daher denke ich mal, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Was das Frausein betrifft, gibt es natürlich auch mal Sachen. Ne? Nachdem ich das erste Kind bekommen habe, bevor ich den Blog gegründet habe, habe ich auch mich beworben, als ich aus dem Verlag rauskam, bei einem großen Verlag. Und da waren 3 ältere Herren aus Stuttgart und die haben dann zu mir gesagt, in dem Vorstellungsgespräch, es ging um eine Position, eine Vollzeitposition, und die haben dann zu mir gesagt, ja, ach, die Mädchen aus dem Osten, die denken immer, sie können alles, Karriere und Kinder. Da war ich 33. Also, und da habe ich auch gedacht, so, okay, ja, habe dann gesagt, ja. denke ich. Ja, also solche Sachen gibt es halt natürlich, da gibt es halt tausende Geschichten. Von daher ist es für mich auf jeden Fall ein Bedürfnis, dieses Bedürfnis nach Diversität ist auf jeden Fall da, weil ich auch denke, dass alle Menschen gleichermaßen irgendwo vertreten sein müssen. In allen Positionen, überall, in allen Institutionen, auch in höheren Institutionen. Das ist schon für eine Gesellschaft sehr wichtig.
Absolut, ja, total.
Schön. Gibt es denn, also wir haben ja vorhin so deinen Jugendtraum schon mal angesprochen, dieses Schlagersingen. Ich nagel dich immer so ein bisschen drauf fest, aber
ich habe das Gefühl, das ist irgendwie
es triggert mich ja. An. Ansonsten aber, wenn wir jetzt aus dem Aktuellen mal schauen, du sagst ja, du bist angekommen gerade, du fühlst dich gerade sehr, sehr wohl, aber gibt es noch irgendeinen Traum, ein Ziel, wo du sagst, Mensch, das wollte ich mir noch erfüllen, das steht irgendwo noch auf der Agenda, man hat ja immer so, wenn man sagt, naja, also in den nächsten 10 Jahren, das möchte ich auf jeden Fall, wenn es möglich wäre, noch machen. Ich greife schon so ein bisschen unsere beiden Schlussfragen vorweg, aber gibt es da einen Traum, wo du sagst, den will ich mir nochmal erfüllen?
Also ich denke mal, Schlagersängerin wird es nicht sein. Also bin ich mir jetzt nicht so, vielleicht, also eine ältere Schlagersängerin, keine Ahnung.
You never know. Nee. Sag niemals nie, würde ich auch sagen.
Ich das kann ich gar nicht so sagen. Also ich gehe einfach so meinen Weg weiter, denke ich mal. Ich für mich ist es eher so, ich glaube, ich sehe dann eher so dieses gesamte Bild auch so für andere Menschen. Und ich denke mal, es ist eher so, hat was eher was mit der Gesellschaft zu tun. Das für mich ist eher so ein Ziel, dass ich möchte, dass eine Gesellschaft gut zusammenleben kann. Das wäre für mich so ein höheres Ziel. Hat auch was vielleicht dann mit mir persönlich zu tun, aber es ist eher so dieses, dass ich denke so, okay, wäre schon schön, wenn da...
Ja. Aber ist das dann eher ein, also nicht ich lebe in den Tag hinein, aber eigentlich schaue, was kommt und reagiere da drauf und mache mir dann meinen Weg oder...
Nee, also es ist schon so, ich habe auch eine Excel-Tabelle, wo meine Zahlen drin stehen und ich gucke so, was kommt da so und was mache ich so die nächsten Monate. Also ganz so, ich lebe in den Tag hinein, das bin ich auch vom Typ her gar nicht. Ich bin da schon sehr strukturiert und sehr zielgerichtet. Vielleicht auch ehrgeizig, keine Ahnung. Ich gucke da schon so ein bisschen, wo kann ich so hingehen, aber es ändert sich auch von Jahr zu Jahr bei mir. Ich gucke auch so, ich habe auch gemerkt, dass gerade in diesem Coaching-Business, es ändert sich immer mal wieder, weil am Anfang habe ich wirklich auch gedacht, ich coache nur Frauen, weil die Frauen brauchen dieses Empowerment, die müssen da noch ein bisschen mehr unterstützt werden, weil die Männer haben das sowieso irgendwann letztes Jahr kamen plötzlich ganz viele Männer zu mir und habe ich gemerkt, so, okay, Männer brauchen das auch, tatsächlich, ist auch interessant und hat auch was miteinander zu tun und so ändert sich das auch von Jahr zu Jahr. Also jetzt zum Beispiel bin ich gerade wieder dabei, dass ich mehr Gründungscoaching mache. Also ich bin auch jetzt auch mit einer Hochschule in Berlin sind wir dabei, dass ich da auch in so ein Gründungsprogramm mit einsteige als Gründungscoach und finde das auch wieder gerade total spannend. Also es ändert, es wechselt immer mal so ein bisschen, geht immer mal in die und die Richtung. Da gucke ich auch immer so ein bisschen.
Ja, schön.
Und kann es sein, dass ich was über eine Petition gelesen habe?
Ja, hast du auch gelesen. Habe ich kurz vorhin schon erwähnt, Verfassungsbeschwerde.
Ja.
Ich habe letztes Jahr auch mit einer ehemaligen Klientin zusammen, also die hatte schon eine Petition gemacht zum Thema Fehlgeburten. Und zwar zum Thema Mutterschutz nach Fehlgeburten. Das ist so in Deutschland geregelt. Es gibt nicht, man kriegt jetzt, wenn man zum Beispiel, man hat normalerweise zwischen der 10. und 12. Schwangerschaftswoche haben ziemlich viele Menschen eine Fehlgeburt, wenn sie eine Fehlgeburt haben. Da ist es aber so, dass es gibt dort keinen Mutterschutz. Also man kann nicht einfach so zu Hause bleiben. Wenn man Glück hat, wird man von den Gynäkologen krankgeschrieben, ist meistens nicht der Fall. Und deswegen hatte Natascha, die hatte sozusagen eine Petition schon gestartet, weil sie gemerkt hat, das kann doch nicht sein, wie kann denn sowas sein, weil sie auch eine Fehlgeburt hatte. Ich hatte auch 2 Fehlgeburten. Und dann haben wir uns zusammengetan und gedacht, okay, was kann man tun politisch, weil die Politik ist da nicht so richtig drauf angesprungen auf die Petition und haben dann festgestellt, was kann man denn tun, damit die Politik überhaupt mal reagiert auf dieses Thema. Weil es ist schon ein sehr großes Thema, weil jede dritte Frau hat eine Fehlgeburt.
Ja, ich hatte auch 2 und hätte auch gerne mal kurz eine Pause gehabt, tatsächlich. Ja, das finde ich toll.
Und dann ist man nämlich, man denkt dann so, okay, man wird nicht krankgeschrieben und ach, na, dann muss ich halt wahrscheinlich wieder arbeiten gehen, wenn das irgendwie so ist. Man macht sich dann auch, ist dann auch so, Gott, ja, die Ärzte sagen das ja, okay, dann ist es wahrscheinlich so. Und genau, und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wie machen das denn andere? Und haben gesehen, ah, okay, man kann auch Verfassungsbeschwerden machen. Und dann haben wir den Anwalt nochmal angeschrieben, haben den eine Mail geschrieben und geschrieben, das und das ist das Thema, wie sieht es denn aus? Hätten wir da Chancen mit einer Verfassungsbeschwerde? Und dann hat er das mit seinem Team geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, ja, wir hätten da auf jeden Fall Erfolg, weil es ist tatsächlich eine Gesetzeslücke. Und dann sind wir da sozusagen reingegangen, haben einfach mal eine Verfassungsbeschwerde gemacht. Er hat das pro bono mit seinem Team uns angeboten. Wir mussten dann noch einen Teil der Kosten übernehmen. Die haben wir über Startnext reingeholt und haben im Grunde dann auch mal, haben quasi erlebt, wie man sowas macht. Wie man eine Verfassungsbeschwerde macht, haben dann dafür auch einen Verein gegründet und hatten dann tatsächlich auch eine Anhörung vom Bundestag. Also es ist dann, geht immer noch, läuft immer noch. Es gibt jetzt nochmal demnächst, und Natascha wird nochmal jetzt im November nochmal im Bundestag sein. Da gibt es nochmal eine Anhörung. Aber ja, wir sind guter Hoffnung, dass das Gesetz auch geändert wird.
Wow, es hört sich an, als hätte dein Tag mehr als 24 Stunden, wenn man bedenkt, dass du auch noch 3 Kinder wuppst, so scheinbar mit links. Das ist schon krass. Was bedeutet denn Erfolg für dich in diesem Zuge?
Erfolg heißt für mich, dass ich zufrieden bin. Und glücklich auch jeden Morgen aufwache und aufstehe und das Gefühl habe, ich kann irgendwas bewirken für andere.
Schön. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde?
Ich würde spontan sagen, irgendwas für den Frieden. Ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich irgendwas Gesellschaftliches machen.
Liebe Isa, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht heute. Ja. Es war super, super spannend. Es waren viele Themen dabei, die entweder neu waren oder man so gar nicht präsent hatte. Also von der Seite vielen, vielen Dank auch für die Einblicke und die Erfahrungswerte. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du dir einen Gast wünschen könntest für die nächsten Folgen oder eine der nächsten Folgen, wer wäre denn das?
Oh, da hätte ich auf jeden Fall eine. Und zwar würde ich mir Jeanette Gusko wünschen. Das ist die Geschäftsführerin von Korrektiv, kennt ihr vielleicht. Und die hat auch gerade ein Buch geschrieben, Buch veröffentlicht. Das heißt Aufbrechen. Das ist auch super spannend. Da geht es auch so um Änderungen, um Menschen mit Erfahrungen, die vielleicht den gesellschaftlichen Wandel voranbringen können. Das fände ich super spannend, sie zu hören.
Die werden wir einladen.
Prima.
Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr zwischendurch bemerkt habt, dass Marc spannend oder prima gesagt hat, lasst es uns gerne wissen, denn dann muss Marc latzen.
Ja, unser Producer und Technikgott Martin hat ein Phrasenschwein eingeführt und hat bereits notiert. Mal gucken, ob das simultan geht mit eurem Mitzählen. Aber es wird tatsächlich ein Phrasenschwein geben und am Ende der Podcast-Reihe werde ich dann dafür blechen müssen und das wird natürlich in einen guten Zweck gehen.
Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Marc, Martin und vor allem an Isa nochmal. Wir wünschen euch einen tollen Tag.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Dankeschön.
Ciao.